Grüß Gott und willkommen, liebe Hörer, zu unserer Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Monika Bargett. Willkommen in unserer Sendereihe im neuen Jahr 2012. Das Thema heute ist auch ein guter Einstieg in das neue Jahr, beinahe ein Segenswunsch für uns alle. In Psalm 5, Vers 9 heißt es: Leite mich, Herr, in deiner Gerechtigkeit, meinen Feinden zum Trotz, ebne deinen Weg vor mir. Über Psalm 5 und besonders auch diesen Vers wollen wir heute sprechen. Dazu sind wir verbunden mit Pater Elmar Busse, der heute in Schönstadt auf dem Berg, den Familienzentrum der Schönstadtbewegung in Memholz im Allgäu, mit uns verbunden ist. Pater Busse hat schon längere Zeit in der Schönstadt Jugendarbeit und in der Schönstadt Familienarbeit gearbeitet, unter anderem auch in Österreich. Dann war er von Mai 2007 bis September 2011 auch Rektor der Filiale Essen und Schönstadt Familienseelsorger in den neuen Bundesländern. Seit Januar 2012 ist er jetzt ganz aktuell Familienseelsorger der Schönstadt Familienbewegung in München und Augsburg sowie Filialrektor der Schönstadt Patres im Schönstadtzentrum in München. Wir freuen uns sehr, dass er trotz seiner vielen Aufgaben heute auch Zeit für diese Sendung findet. Grüß Gott, Pater Busse.
Grüß Gott, Frau Bargett. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Pater Busse, der Psalm, den wir heute ausgesucht haben, kommt in der ersten Woche am Montag im Stundengebet vor. Warum haben wir denn den Psalm heute als Thema für die Sendung gewählt?
Gut, ich habe eigentlich eine ganze Reihe Psalmverse in meiner Bibel angestrichen. Und wenn irgendwann mal so ein Vers ein besonderes Echo auslöst, dann wird er halt markiert. Und wenn dann die Frage kommt, über welche Psalmen oder Psalmverse möchte ich im kommenden Vierteljahr oder halben Jahr dann reden, dann suche ich mir diese Psalmverse halt aus. Und dann natürlich, wie Sie schon angedeutet haben, am Jahresanfang ist das einfach eine schöne Bitte.
Kommt der Psalm 5 außer im Stundengebet der Kirche auch in der Liturgie der Heiligen Messe öfters vor? Oder ist das vor allen Dingen ein Psalm, den man halt als Privatperson oder Priester zu Hause betet im Stundengebet?
Also ich wüsste jetzt nicht unbedingt, wann man der jetzt als Zwischengesangstext liturgisch vorgesehen ist, sondern es ist mir so entstanden durch das private Psalmenbeten.
Dann freuen wir uns auch darauf, diesen Vers näher kennenzulernen und freuen uns auf Ihren Vortrag.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu Ostern 1982 sollte ich auf einigen Dörfern, in denen ich noch nie gewesen war, Gottesdienste feiern. Navis gab es damals noch nicht, auch keine Handys. Nun hatte ich eine Landkarte, auf der zwischen zwei Dörfern eine Straße eingezeichnet war. Ich verstand nicht, wieso mir jemand einen anderen Weg empfohlen hatte, der offensichtlich viel weiter war. Also hielt ich mich an die Karte. Doch der eingezeichnete Weg entpuppte sich, je weiter ich fuhr, als unbefestigter Feldweg, noch nicht einmal als geschotterter Weg. Den Kirchturm schon in Sichtweite steckte ich fest. Alles vorwärts und rückwärts rangieren führte nur dazu, dass ich irgendwann mit der Bodenwanne auf dem Schlamm aufsaß und ich meinen Wartburg, das war eine der Automarken in der ehemaligen DDR, keinen Millimeter mehr vorwärts bewegen konnte. Also krempelte ich meine Hosenbeine hoch und stieg aus dem Auto. Die Schuhe versanken im Schlamm, wenn auch nicht so tief, wie ich ursprünglich befürchtet hatte. Mit total verdreckten Schuhen und 20 Minuten Verspätung erreichte ich die evangelische Kirche, in der der katholische Gottesdienst stattfinden sollte. Nachdem ich nicht pünktlich erschienen war, hatten die Gläubigen angefangen, den Rosenkranz zu beten. Sie waren sichtlich erleichtert, als ich auftauchte. Ich erklärte kurz, was passiert war. Dann feierten wir die Ostermesse. Nach der Messe fanden die Gläubigen einen hilfsbereiten Landwirt, der mich mit seinem Traktor aus dem Schlamm bis in das Dorf zog. Von dort aus konnte ich dann allein weiterfahren, auch wenn die aus den Radkästen und den Reifenprofilen wegfliegenden Dreckbrocken ungewohnte Fahrgeräusche verursachten, die mich unsicher machten. Ebne deinen Weg vor mir. Dieser Psalmvers klang nach diesem Erlebnis ganz anders in meinem Herzen. Das Dorf schon zu sehen und dann doch nicht hinzukommen, das war eine eigenartige Ohnmachtserfahrung. Aber auch im übertragenen Sinn kann es solche Ohnmachtserfahrungen geben. Für den jungen Schüler und Theologiestudenten Giovanni Bosco aus Betschi war die Armut ein schwieriges Hindernis auf dem Weg zum Priestertum. Für den späteren Pfarrer von Ars war seine mangelnde Intelligenz ein unüberwindbar scheinendes Hindernis auf seinem Weg zum Priestertum. Als Mary Ward einige junge Lehrerinnen um sich gesammelt hatte, wollte sie eine Gemeinschaft gründen, die ohne Klostermauern ganz flexibel sich um die Ausbildung von Mädchen kümmern sollte. Sie bekam im Gebet die Eingebung, sie solle nach Rom gehen und den General der Jesuiten darum bitten, nach deren Regel eine Frauengemeinschaft aufzubauen. Gleichzeitig gab ihr Gott zu verstehen, er wird ihr diese Erlaubnis nicht geben. 1631 löste Papst Urban VIII. Sogar dieses Institut auf. Mary Ward selbst wurde als Ketzerin 9 Wochen inhaftiert. Das römische Inquisitionsgericht endete zwar mit ihrer Rechtfertigung, aber ihr Orden blieb aufgehoben. 1639 reiste sie ein letztes Mal in ihre englische Heimat, wo immer noch die Katholiken verfolgt wurden. Sie starb 1645 in York. Die Anerkennung des Ordens der sogenannten englischen Fräulein durch den Papst erfolgte erst 1703, mehr als 50 Jahre nach dem Tod seiner Gründerin. 1877 erhielt das, wie es offiziell heißt, Institutum Beate Mariae Virginis die päpstliche Anerkennung. 1909 erteilte Papst Pius X. Die Erlaubnis, Mary Ward als Stifterin des Institutes zu bezeichnen. Und erst 1978 übernahm dieses Institut die Konstitutionen des Ignatius von Loyola, angepasst an die Bedürfnisse eines Frauenordens. Für mich gehört diese Eingebung Gottes an Mary Ward zu den großen Rätseln, wie Gott führt. Diese Selbstbeschränkung Gottes aus Ehrfurcht vor der Freiheit des menschlichen Willens bringt mich ins Grübeln. Wie geht das zusammen? Die Allmacht Gottes und der freie Wille des Menschen. Warum macht es Gott denen so schwer, die offensichtlich einen Auftrag von ihm bekommen haben, diesen Auftrag zu verwirklichen? Wie viele Erneuerungsinitiativen innerhalb der Kirche sind im Sande verlaufen, weil die Berufenen auf eine Mauer von Gedankenlosigkeit, Angst und Beharren, Enge des Geistes und des Herzens, Neid und Eifersucht und andere Schwierigkeiten stießen. Andererseits bewundere ich auch die Hartnäckigkeit von vielen Ordens- und Gemeinschaftsgründern und Gründerinnen, die gegen diese Widerstände angekämpft haben. Berühmt ist die Reaktion des Ignatius von Loyola auf Änderungsvorschläge für seine eingereichten Satzungen im Rahmen des päpstlichen Anerkennungsverfahrens. Er kommentierte: Sie sollen sein, wie sie sind, oder sie sollen nicht sein. Also diese Gemeinschaft der Jesuiten. Von daher gesehen bekommt die Bitte aus dem Psalm 5 einen anderen Dringlichkeitswert. Ebne deinen Weg vor mir. Darin heißt es nicht, ebne mir den Weg, sondern es wird betont, dass es ja um die Wege des Herrn geht, um die Wege Gottes. Ebne deinen Weg vor mir. Erhellend für das Verständnis dieser Bitte ist auch eine Äußerung des Apostels Paulus. Im Epheserbrief, 2. Kapitel, Vers 10, schreibt er: Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Ein eigenartiges Zusammenspiel von Gott und Mensch. Gott hat gute Werke für uns vorbereitet, die wir dann in unserem Leben verwirklichen sollen. Dahinter steckt eine gläubige Auffassung von Geschichte. Gott erscheint als Herr der Geschichte, der zwar den Menschen die Freiheit lässt, aber andererseits doch seine Pläne durchzusetzen versteht. Bei einer solchen Sicht der Geschichte verliert sie den Charakter von etwas rein Zufälligem. Diese christliche Sicht von Geschichte kann uns auch helfen, in dieser Zeit der Unsicherheiten sich nicht von Sorgen und Ängsten lähmen zu lassen. Christus ist das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende der Geschichte. Und doch reicht eine solche Sicht allein noch nicht damit wir dann auch die guten Werke tun, die er im Voraus bereitet hat. Ein Hinweis. In einer Theologentagung im Jahre 1931 wies Pater Kentenich auf einen Zusammenhang hin, den ich ausführen möchte. Wenn ein Kind oder Jugendlicher zu wenig Schwierigkeiten erlebt, dann werden zu wenige Kräfte geweckt, um sie überwinden zu können. Das in jedem Menschen schlummernde aggressive Potenzial wird zu wenig geweckt und kultiviert. Pater Kentenich sprach damals allerdings nicht von aggressivem Potenzial, sondern ganz im Sinne der scholastischen Psychologie vom Appetitus irascibilis. Das lässt sich nicht direkt wörtlich übersetzen, denn mit dem Begriff zorniges Strebevermögen werden Sie vermutlich weniger anzufangen wissen als mit aggressivem Potenzial. Wer sich damit noch schwer tut, für den ist vielleicht der Begriff Selbsterhaltungstrieb eine Hilfe, um das, was sich im Innern des Menschen abspielt, benennen zu können. Der Schöpfergott hat in uns Mechanismen eingepflanzt, damit wir in Lebensgefahr ungeahnte Kräfte mobilisieren können, um unser Leben zu retten. Deshalb macht es Sinn, von einem Trieb zu reden. Aggressives Potenzial mag vielleicht in manchen Ohren negativ klingen, ist von mir aber positiv gemeint. Gefährlich wird dieses Potenzial nur, wenn es in falsche Richtung gelenkt wird oder wenn der Mensch sich nicht darum bemüht, dieses Potenzial zu steuern und zu gestalten. Manchen von Ihnen wird noch der wild entschlossene Gesichtsausdruck von Michael Ballack bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 im Gedächtnis haften, als er im dritten Gruppenspiel gegen Österreich per Freistoß den Treffer zum 1:0-Erfolg erzielte, der den Einzug ins Viertelfinale bedeutete. Dieser Treffer wurde zum Tor des Jahres 2008 gewählt. Vielleicht kann dieses Bild besser erklären, was es mit dem Appetitus irascibilis auf sich hat.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute mit Pater Elmar Busse, Priester in der Schönstadtbewegung aus München. Wir sprechen heute über den Psalmvers Ebne deinen Weg vor mir aus Psalm 5. Was es bedeutet, dass Gott uns nicht einfach den Weg für die eigenen Pläne ebnet, sondern seine Pläne verwirklichen möchte, das hören Sie im Vortrag von Pater Busse.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nach den bisherigen Ausführungen wird deutlich, der Psalmvers Ebne deinen Weg vor mir kann nicht als Rechtfertigung herangezogen werden, wenn jemand immer nur den Weg des geringsten Widerstands gehen will. Gott ist nicht derjenige, der ständig einen roten Teppich vor uns ausrollt, über den wir dann lässig oder würdevoll schreiten können. Nein, der Weg, den er uns ebnet, entsteht meistens erst im Gehen und dem Überwinden der Schwierigkeiten, die sich einen in den Weg stellen. Neulich hatte ich ein Gespräch mit einem Entwicklungsingenieur einer bekannten deutschen Automarke. Für ihn lagen der Reiz und die Herausforderung seines Berufes genau darin, immer wieder neue Wege zu finden und zu gehen. Er würde total unzufrieden werden, wenn er Tag ein, Tag aus bei der Endmontage immer wieder die gleichen Handgriffe auszuführen hätte. Sein Satz, den er sich immer wieder vor scheinbar unlösbaren Problemen sagt, lautet: Die Lösung gibt es schon, ich muss sie nur finden. Ein Vergleich. Wenn ich in München auf dem Kirchturm von St. Peter stehe, dann ist es bei schönem Wetter überhaupt kein Problem, die Türme der Frauenkirche zu sehen. Wenn ich aber wieder unten auf der Straße bin, dann versperren mir die Häuser den Blick auf die Türme der Frauenkirche. Ich muss mich bewegen, damit ich irgendwann wieder den Blick frei bekomme auf diese gesuchten Türme. In der Zeit, in der ich sie nicht sehe, sind sie aber nicht einfach weg, sondern ich sehe sie nur nicht. Dieser so banal klingende Vergleich kann uns helfen, hartnäckig an der Lösung eines Problems dran zu bleiben und nicht zu resignieren. Bei einer Familienfreizeit erzählte eines Abends die Paare, wie sie sich kennengelernt und warum sie sich füreinander entschieden hatten. Eine Frau erzählte: Beim ersten zufälligen Begegnen kam mir der Junge gar nicht besonders attraktiv vor, während bei ihm sofort der Blitz eingeschlagen hatte: Das ist die Frau meines Lebens. Mit Kreativität und Hartnäckigkeit hat er mich dann im wahrsten und schönsten Sinn des Wortes erobert. Und der Mann ergänzte, wenn ich so zurückblicke, dann war es auch für mich die Zeit, in der ich am intensivsten das Bittgebet gepflegt habe. Auch wenn er dabei nicht die Worte unseres heutigen Psalms verwendet hat, ebne deinen Weg vor mir, so ging es doch genau um diesen in der Bitte geäußerten Vorgang. Als ich zu Pfingsten 1948 erstmals Familien zu einer Tagung in Schönstatt trafen, schrieb der Gründer Pater Kentenich aus Brasilien einen Brief, in dem er die Bedeutung der Familien beschrieb. Auszüge aus diesem Brief lese ich jetzt vor. Ist es schon schwer, als Einzelperson die Gnade über sich herrschen zu lassen, so scheint es fast unmöglich zu sein, eine Familie nach dem Vorbilde der allerheiligsten Dreifaltigkeit oder der heiligen Familie von Nazareth darzustellen. So war es immer schon. Die heutige Zeit jedoch, die überall auf allseitige Entwurzelung aller Lebensverhältnisse drängt, zeigt ihre verheerenden Wirkungen am stärksten im Heiligtum der Familie. Will die Gottesmutter von Schönstatt aus eine neue menschliche Gesellschaft und einen neuen Menschentyp formen und gestalten, so muss sie notwendigerweise ihre ganze Gnadenmacht auf Schaffung und Vermehrung tragfähiger Familien konzentrieren. Wer das heutige Leben kennt, wer weiß um die furchtbaren Katastrophen, denen Welt und Kirche entgegengehen, ist tief davon überzeugt, dass die ganze Schönstattfamilie sowohl als Ganzes wie auch in ihren Teilen ihre Aufgabe nicht lösen kann, wenn nicht alle Wasser und Kräfte letzten Endes einmünden und ausmünden in heiligen Schönstattfamilieninseln, die sich mehr und mehr miteinander vereinigen zu einem gemeinsamen Familienwerk. Manches Mal scheint es ruhiger Überlegung ein undurchdringliches Rätsel, warum der Heiland 30 Jahre in der Einsamkeit einer Familie sich aufgehalten hat, während die Welt um ihn herum dem Untergang entgegenraste. Unwillkürlich fragen auch wir uns, was hätte er nicht alles fertiggebracht, wenn er frühzeitig seine göttlichen Kräfte der Welt zur Verfügung gestellt hätte? Des Rätsels Lösung ist immer nur die eine Antwort: Das, was dem Vater wohlgefällt, tue ich allezeit. Und ich rede die Worte, die er mir auf die Lippen gelegt, und tue die Werke, die er mir aufgetragen hat. Damit verschiebt sich sofort die Frage und wendet sich an die Adresse des Himmelsvaters. Die Antwort ist uns nicht unbekannt. Der Vater wollte in unmissverständlicher Weise den unermesslichen Segen sichern, der von echten christlichen Familien ausgeht. So möge denn die Gottesmutter in ihrem Zynakulum den Heiligen Geist auf sie alle herabrufen, damit sie die große Bedeutung ihrer gottgeschenkten, frei gewählten und frei gewollten neuen Lebensaufgabe richtig erfassen, aber auch Kraft bekommen, die Familienmoral zu verwirklichen, die die Päpste in ihren Enzykliken festgelegt haben, eine brauchbare Familienaszese und Familienpädagogik sich zu erarbeiten, bewährte und beseelte Familienbräuche zu verewigen und so Behälter zu werden, aus dem alle Gliederungen der Gesamtbewegung ständig gespeist und erneuert werden. Wir alle ohne Ausnahme sind an diesem neuen Pfingstwunder interessiert. Darum vereinen wir uns und bitten und betteln mit großer Inbrunst um ein wirksames neues Wandlungswunder. Soweit das Zitat aus diesem Brief. Auch wenn man in diesem Text in seiner Wortwahl die 60 Jahre anmerkt, die er auf dem Buckel hat, so kommt er doch von seinem Inhalt her uns heutigen entgegen, er hat von seiner Aktualität nichts verloren. Was Pater Kentenich hier im Blick auf die Schönstatt Familienbewegung schreibt, kann sinngemäß von jeder christlichen Ehe- und Familiengemeinschaft gesagt werden. Im Blick auf unsere heutige Psalmenmeditation macht es Sinn, die Vorgeschichte dieses Briefes unter die Lupe zu nehmen. 1919 war der Apostolische Bund von Schönstatt gegründet worden als reine Männergemeinschaft. 1920 kam die Gründung der Schönstatt-Liga dazu. 1926 wurde die Frauengemeinschaft gegründet, die später den Namen Schönstädter Marienschwestern erhielt. In den 30er Jahren reift in Pater Kentenich die Überzeugung, dass es auch Familiengemeinschaften in Schönstatt geben müsse. Erste zaghafte Schritte zur Gründung einer Familiengemeinschaft wurden unternommen, aber es wurde nichts Rechtes aus diesem kleinen Plänzchen. Als Pater Kentenich im März 1942 als Häftling nach Dachau kam, lernte er bald Fritz Kür kennen. Dieser war verheiratet. Zum Leidwesen beider Ehepartner blieb aber die Ehe kinderlos. Kür hatte sich in der Zentrumspartei und in der christlichen Bildungsarbeit engagiert und war, als die Nazis an die Macht kamen, nach Österreich emigriert. Als Österreich 1938 annektiert worden war, wurde Kür verhaftet und nach Dachau gebracht. In den vielen intensiven Gesprächen zwischen den beiden Häftlingen, Kentenich und Kür, reifte die Überzeugung heran, dass Fritz Kür der richtige Mann sei, um das Schönstatt Familienwerk ins Leben zu rufen. Er war sich allerdings des Problems bewusst, dass er diese Entscheidung nur zusammen mit seiner Frau treffen könne. Doch die lebte zu diesem Zeitpunkt im fernen Brasilien und konnte nicht gefragt werden. Also entschied sich Fritz Kür unter dem Vorbehalt, dass seine Frau später einwilligen würde, am 16. Juli 1942 in einer kleinen, armseligen Feier in einer der KZ-Baracken, dass er sich für den Aufbau der Familienbewegung zur Verfügung stellen wolle. Ebte deinen Weg vor mir. Diese Psalmbitte kommt unter solchen Umständen Gewicht. Es wäre nur allzu menschlich gewesen, wenn Pater Kentenich und Fritz Kür sich gesagt hätten, warten wir erst einmal ab, ob wir hier überhaupt wieder lebend herauskommen, und dann schmieden wir Zukunftspläne. Dass sie ganz anders im Vertrauen auf Gott unter diesen Umständen eine solche Entscheidung getroffen haben, das ist Ausdruck eines Gottvertrauens, das ich immer wieder neu bewundere. Auch wenn Fritz Kür am 27. Oktober 1950 an Leberkrebs starb, so hat sich doch aus dem zarten Pflänzchen Familienbewegung die weltweit dynamischste Gemeinschaft innerhalb der Schönstattbewegung entwickelt. Auch die Gründung der Schönstattpatres in der damaligen DDR ist für mich eine Wirklichkeit gewordene Ausdeutung des Psalmverses »Ebne deinen Weg vor mir«. Die wenigen Schönstatt-Diözesanpriester opferten viele Jahre ihren Urlaub, um für uns Jugendliche oder die Familien entsprechende Tagungen, Exerzitien und Kurse anzubieten. Doch an den Sonntagen mussten sie ihren Dienst in den Pfarreien versehen. Aus dieser Not heraus, dass es keine Priester gab, die ganz freigestellt waren für die Betreuung der verschiedenen Schönstatt-Gemeinschaften, hatten sich 1970 einige Theologiestudenten und Priester in Ostberlin mit einem Schönstattpater getroffen, um über diese junge Gemeinschaft Näheres zu erfahren. Die Patres waren ja erst 1965 als jüngste Schönstattgemeinschaft gegründet worden. Doch wie sollte eine solche Gründung in der DDR möglich werden? Man konnte ja nicht einfach mal für 2 Jahre in den Westen fahren und dort am Noviziat teilnehmen. Das war interessanterweise für polnische Theologiestudenten möglich. Und so kam es in Polen Anfang der 70er Jahre zur Gründung unserer Gemeinschaft. Aber in der DDR war es ein abenteuerlicher Weg vom ersten Treffen im Februar 1970 bis zur offiziellen kirchlichen Errichtung unserer Gemeinschaft im Juni 1978. Darüber habe ich früher mal in Radio Horeb ausführlich erzählt. Immer wieder gab es unüberwindlich erscheinende Hindernisse von außen und Grenzerlebnisse in der eigenen Person. Als ich dann nach heftigem Auf und Ab im Juni 1980 zum Priester geweiht wurde, da war für mich klar, der Herr hat seinen Weg vor mir geebnet. Liebe Hörerinnen und Hörer, um die Sinnhaftigkeit der Psalmbitte, ebne deinen Weg vor mir, zu bebildern, habe ich auf Erfahrungen zurückgegriffen, die ich selbst erlebt habe, oder auf die ich innerhalb unserer verschiedenen Schönstattgemeinschaften zurückgreifen konnte. Vertreter anderer Orden und Gemeinschaften werden in ähnlicher Weise von Erhörungen dieser Psalmbitte berichten können. Christen, die sich im Aufbau von sozialen Projekten oder in den Krisengebieten der Erde engagieren, werden ebenfalls bestätigen können, wie diese Psalmbitte dazu geführt hat, angesichts der unüberwindbar scheinenden Schwierigkeiten nicht zu resignieren. Ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, von Ihren Erfahrungen uns allen als Hörergemeinschaft zu erzählen, wie Gott seinen Weg vor Ihnen geebnet hat. Ich bin gespannt auf Ihre Beiträge.
Herzlichen Dank an Sie, Pater Busse, dass Sie mit uns heute zum neuen Jahr gleich einen guten Wunsch besprochen haben. Und zwar Psalm 5, Vers 9, leite mich, Herr, in deiner Gerechtigkeit, meinen Feinden zum Trotz, ebne deinen Weg vor mir. Pater Busse hat uns heute in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria zunächst geholfen zu unterscheiden, welchen Weg Gott eigentlich ebnen möchte. Nicht immer den egoistischen Weg der Menschen, nicht immer die eigenen Pläne sollen zur Erfüllung kommen, sondern der große Plan Gottes für uns, der aber letztlich auch unser Glück bedeutet. Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit Pater Elmar Busse, Priester in der Schönstadtbewegung aus München. Sich Begeisterung zu bewahren und auch einmal utopische Pläne zu machen, dazu lädt uns Psalm 5 mit Gottes Hilfe ein. Den Vers 9, in dem es heißt, ebne deine Wege vor mir, haben wir heute näher besprochen. Und Pater Elmar Busse hat uns auch einige Zeugnisse aus seinem eigenen Leben gegeben, wie Gott den Weg vor ihm geebnet hat. Pater Busse, unsere erste Anruferin ist Schwester Blandine. Grüß Gott.
Grüß Gott. Also ich bin geboren in Koblenz und habe in späteren Jahren durch mein Fallendar und Schönstadt kennengelernt. Aber ich war nicht gesund genug dafür. Und darum bin ich in Neudersdorf später, aber erst, ich weiß noch nicht, und bin dann ins Säkularinstitut gegangen. Und meine Schwester ist früher zu den Ursulinen gegangen. Und ich habe gekämpft darum, soll ich auch zu den Ursulinen oder woanders hin. Und da habe ich auf dem 4 Monate lang gekämpft und gebetet darum und auf einem Weg in Neudersdorf zu einem Ort, da kam mir immer der Gedanke und immer, bleib, 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 aber wo du bist. Und es war eine schwere Zeit, die ich durch die ersten Jahre da durchgemacht habe, weil ich mich und habe gespürt, dass der liebe Gott das richtig gemacht hat. Und ich bin jetzt seit Jahren in einer Anbetungsgemeinschaft hier in Weiderstadt, in Braunzeit. Und wenn die Letzte, die noch lebt, und jetzt bin ich in Altenheim da. Und ich habe jetzt das Radio bekommen und habe jetzt den auch Vortrag gehört. Und ich bin in Schönstadt. Aber ich konnte da nicht eintreten. Ich habe über meinem Bett die dreimal wunderbare Mutter und Königin von Schönstadt das Bild hängen mit der Krone. Ich habe damals als Jugendlicher die Aufnahmeweihe gemacht, aber ich konnte da nicht weitermachen, weil ich zu krank wurde. Und möchte, dass der liebe Gott mir den Weg gezeigt hat, obwohl ich immer kränklich war und habe jetzt, ich bin jetzt bald 80, meinen Weg gefunden zu Gott.
Ja, danke schön, Schwester Blandine. Da haben Sie es auch nicht leicht gehabt, den Weg Gottes zu finden.
Nein, aber ich bin jetzt glücklich und so weiter und der liebe Gott hilft mir immer weiter.
Danke schön auch für dieses Lebenszeugnis. Pater Busse, das zeigt auch, dass man nicht aufgeben darf, dass es auch wichtig ist, sich von den ersten Schwierigkeiten nicht entmutigen zu lassen, oder?
Und auch, dass man einfach flexibel bleibt und sich vielleicht auch von eigenen Vorstellungen ein Stück verabschieden muss. Also, dass Gott andere Pläne vorhat. Also ich denke auch an Charles de Foucault, der in verschiedenen Gemeinschaften gewesen ist, immer wieder gespürt hat, das ist nicht mein Platz. Also dieses Suchen und dann Finden, aber auch den Mut haben, wenn es nicht das Richtige ist, weiterzusuchen und neu die Unsicherheit des Tastens auf sich zu nehmen, das gehört mit zu diesem Ebene, deinen Weg vor mir. Und ich finde es sehr schön, wie Schwester Blandine das bei sich beschrieben hat, auch, dass sie auf diese Eingebung bleibt, wo du bist, dass ich dem auch ein Stück vertrauen kann. Also wir dürfen wirklich sagen, Berufung macht der liebe Gott selber. Und für uns kommt es darauf an, dass wir das richtig ertasten. Was hat er denn für mich vorgesehen? Und ich habe den Eindruck, wenn wir dann dorthin gehen, wo er uns haben will, dann empfängt er uns oft mit offenen Armen.
Sie haben im Vortrag auch diese Frage gestellt, die viele Menschen bei uns auch in der Seelsorgesprechstunde jede Woche immer wieder einbringen. Warum macht es Gott denen eigentlich so schwer, die offensichtlich einen Auftrag von ihm bekommen haben, diesen Auftrag auch zu verwirklichen? Neulich hat eine Dame diese Frage auch an Pater Buob gestellt und er hat gesagt, wichtig ist, dass wir uns entscheiden nach bestem Wissen und Gewissen und wenn der liebe Gott das nicht möchte, dann stellt er uns rechtzeitig ein Bein. Können Sie das auch so sehen, dass Gott dann meistens über das Negative auch rechtzeitig eingreift, wenn wir in die Irre gehen? Ist das auch ein Weg, seinen Willen zu erkunden?
Gut, genau, das ist ein sehr menschliches Bild, dann stellt er uns ein Bein. Ich denke an Impulse unseres Spirituals vor der Priesterweihe, der immer wieder betont hat, wenn das für Sie nicht der richtige Weg wäre, dann hätten Sie schon längst irgendwo das Gespür gehabt, das ist eine Sackgasse, also so geht es nicht weiter. Aber die Sicherheit einer Sackgasse, so geht es nicht weiter, kann man nicht erreichen bei dem, so geht es weiter. Das heißt, allein die Tatsache, dass es weitergeht, kann doch schon ein Hinweis dafür sein, dass ich mich auf einem guten Weg bewege. Aber ich denke jetzt auch an einen Studenten aus unserer Gemeinschaft, der lange gerungen hat, ist wirklich Priestertum für mich das Richtige, aber dann doch nicht zur Ruhe gekommen ist und sich jetzt entschieden hat, nein, ich möchte später mal heiraten und auf einmal kommt so ein innerer Friede in die Seele und das ist dann der Hinweis, dass das für ihn der Wille Gottes ist.
Ja, danke schön. Zu diesem Thema möchte Schwester Eusebia aus Würzburg auch gerne etwas beitragen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte gern auch mein Erlebnis erzählen. Ich war 67 in Lourdes und ich bin sehr sehbehindert und habe schon lang ins Kloster sollen. Und habe nicht gewusst, wie und wo. Und dann war ich mit meiner Mutter in Lourdes. Und dann war ich bei der Mutter Gottes da an der Grotte. Und habe gesagt, Mutter Gottes, hilf mir du. Ich will doch so, also meine Berufung erkennen. Hilf mir doch, dass ich ins Kloster komme. Und ein Jahr drauf war ich im Kloster. Und dafür bin ich halt nur sehr dankbar, dass ich da sein darf.
Das heißt, Sie haben damals in Lourdes auch genau den inneren Frieden gespürt, von dem Pater Busse eben auch gesprochen hat, oder?
Ja, es war schon eine Gebetserhörung.
Ja, danke schön auch für Ihr Zeugnis und weiterhin alles Gute für Ihren Weg.
Danke.
Auf Wiederhören.
Danke.
Pater Busse, möchten Sie dazu gleich etwas sagen oder sollen wir den nächsten Hörer auf Sendung nehmen?
Ach, das fand ich so eindeutig, da können wir gleich den nächsten Hörer nehmen.
Genau, das ist Herr Deute aus Singen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott an alle. Ich habe nur einen Teil der Sendung mitbekommen, aber dennoch habe ich, glaube ich, das Wesentliche mitbekommen. Sie sprachen, glaube ich, an zwei Stellen, dass der Gott mir seinen Weg von mir ebnet, ja, dass er mir den Weg ebnet, damit er sein Wille geschehe und mich aus dem Weg eigentlich räumt. Ich bin wie ein, ich kann nicht sagen zu viel, aber irgendwie ich bin, es hat schon einen Sinn, dass ich da bin. Und dann spüre ich, wie ich mich mehr auf diesen Satz einlasse, ist eigentlich meine Aufgabe, meine Berufung ist, ins Herz zu kommen und aus dem Herzen zu leben. So wie die Schwester vorhin sagte, eben ihre Berufung zu finden. Und ich merke, dass ich so sehr oft an so Stellen komme, wo ich dann ungeduldig werde, wo ich meine, etwas tun zu müssen, den Gott vorzugreifen, werde unruhig, weil ich seine Stimme im Moment nicht so ganz klar vernehme. Dann neige ich zum überflüssigen Handel, solche Verhaltensweisen. Ja. Und da habe ich eine Bitte, könnten Sie mir da etwas dazu sagen, wie ich mehr zu mir kommen könnte, mehr zum Gott, wie ich mehr den Kontakt zu ihm aufnehmen könnte?
Gut, da befinden sich eigentlich in guter Gesellschaft, denn der Abraham hat es genauso gemacht. Also er hat ja die Verheißung bekommen, dass er praktisch dann Vater vieler Völker würde und es hat ja nicht geklappt. Und dann machte seine Frau ihm den Vorschlag, er solle doch mit seiner Magd Hagar ein Kind zeugen. Das hat er dann auch gemacht, aber das war nicht der Wille Gottes.
Mhm,
ja? Mhm. Also diese Versuchung dann sozusagen kurzfristig dann zu sagen, so stelle ich mir das vor, das würde doch dir auch ganz entsprechen, also ran. Und dann merkt man auf einmal, dass man in irgendeine Sackgasse gerannt ist. Ich glaube auch fast, das lässt sich nicht vermeiden. Mir hat mal sehr ein Sprichwort geholfen, was ich auf dem Eichsfeld kannte. Vieles im Leben kann man nicht erzwingen, aber erlauern.
Aha.
Also ich behalte sozusagen wach dieses Anliegen, das müsste eigentlich mit dem Willen Gottes irgendwo in Übereinstimmung sein. Aber ich schaue mal, wann sind denn eigentlich wirklich jetzt die Ressourcen vorhanden, damit ich das auch umsetzen kann.
Mhm.
Also ich habe da selber auch schon bei manchen Dingen, wo ich glaubte, das ist doch so offenkundig, dass das jetzt sein muss, mit viel Kraftaufwand und mit einem Brecheisen versucht, da Dinge anzustoßen und es hat nicht geklappt.
Mhm.
Und dieses geduldig Warten und dann einfach gucken, bis der liebe Gott an allen Türen öffnet und dann geht das Gleiche, was vielleicht vor 2 Jahren noch trotz großer Kraftanstrengung überhaupt nicht ging, woanders oder mit anderen Leuten auf einmal vergleichsweise leicht.
Würden Sie das gerade, was Sie zum Schluss so schön ausgeführt haben, da wurde Jesus vom Kairos spricht, ja?
Genau, ja.
Aha, also dann bin ich doch ein Richtiger. Das ist wunderbar. Ja, das Gefühl ist in mir auch vorhanden, dass, also es ist, so vernehme ich eben die Stimme Gottes, dass er einfach zeigt, ich bin da, du reifst, aber du bist für die Aufgabe noch nicht gereift. So erlebe ich das. Und dann erlaube ich mir mehr Zeit für mich zu nehmen, in Anspruch zu nehmen, in diesem Prozess, in diesem mich von Gott weich machen lassen, damit er durch mich tut. Dann tue nicht ich mehr das, sondern ich lasse es zu, dass es durch mich geschieht.
Mhm. In der Apostelgeschichte gibt es genau für dieses Selbstbewusstsein den Begriff Werkzeug. Also wo Gott dem Hananias, der Angst hat, den Saulus zu empfangen, dann sagt, dieser wird mir ein auserwähltes Werkzeug sein. Und das ist klar, jetzt das Werkzeug, das muss sozusagen in Bereitschaft sein, aber der Werkmeister nimmt es dann zur Hand, wenn er es braucht.
Ja, das spricht mir so zutiefst an, wenn Sie das Saulus zu Paulus vom verlorenen Sohn, so komme ich mir genauso vor.
Mhm.
Ich habe fast Panik, ja, dass ich und dann merke ich, jetzt fange ich fast wieder an, so überflüssig, jetzt will ich fast das Wort, dass ich nicht zur Ruhe komme, weil ich spüre das und merke, ich muss etwas tun. Eigentlich ist im Moment die Aufgabe loslassen und auf den Gott zuhören, mehr nicht. Es spricht mich zutiefst an, was Sie gerade gesagt haben. Das ist so ein starkes Input. Unendlich stark.
Alles freut mich. Schön.
Recht herzlichen Dank.
Dankeschön.
Ja,
auf Wiederhören, Herr Deuter, vielen Dank für die Frage. Pater Busse, wir haben vorher schon angedeutet, Unfrieden und Unglück im Herzen, das ist auch oft ein Zeichen, dass wir umkehren sollten, dass wir noch nicht den richtigen Weg mit Gott gefunden haben. Zugleich ist aber auch Treue, Beharrlichkeit und Opfer für Christen sehr wichtig. Und immer wieder möchte man dann auch im Guten bleiben, das Gute tun, auch dann, wenn es schwerfällt. Wie lange soll man denn dann ausharren und bis zu welcher Grenze körperlich und seelisch darf man denn überhaupt gehen, wenn man merkt, die Sache ist vielleicht sinnvoll, aber ich bin nicht sicher, ob ich dazu berufen bin. Also zum Beispiel, wenn es um das Priestertum geht.
Gut, also auf jeden Fall ist es da immer gut, wenn man irgendwie sich auch kompetente Gesprächspartner sucht. Eben weil jetzt die Möglichkeit der Fehlinterpretation der jeweiligen Umstände oder der eigenen Begabung oder Grenzen doch relativ hoch ist. Und wenn ich sozusagen mein Urteil dem kritischen Urteil eines anderen auch mal aussetze, der Erfahrung hat in der geistlichen Begleitung, dann kann das Sicherheit schenken. Und dann gibt es ja auch dann noch von Ignatius von Loyola auch entwickelt, die Regeln zur Unterscheidung der Geister. Und eben eine wichtige Regel ist eben auch dieses, der innere Friede, der sich nach einer Entscheidung einstellt, als Ausdruck des Willens Gottes, jetzt in dieser Zeit ist das für mich der Wille Gottes richtig interpretiert. Aber es stellt immer ein gewisses Risiko dar. Also ich bin auch vor Irrtümern nicht gefeit. Damit müssen wir einfach auch ein Stück leben. Also manchmal aus dem Nachhinein merken wir, wenn ich da vielleicht die Weichen anders gestellt hätte, dann hätte ich den Willen Gottes besser getroffen. Aber es ist immer auch ein Tasten, ein Suchen. Lieber Gott, was könnte jetzt für mich konkret der Wille Gottes sein?
Danke erst einmal dazu. Wir haben schon wieder eine weitere Hörerin, die sich an der Sendung beteiligen möchte. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich spreche hier aus Hessen und ich möchte Herrn Frau Busse fragen. Ich bin jetzt schon älter, ich brauche für mich keine Entscheidung mehr zu treffen, aber ich sehne mich immer danach und bete auch darum, dass eines unserer Kinder hier in die Nähe sieht, damit wir gemeinsam beten können und auch die Enkelkinder gemeinsam zum Glauben führen, weil da von den Müttern ja oft nicht mehr so das Richtige kommt. Also schwierige Sachen unternehmen, die ich ja allein gar nicht mehr kann. Jetzt frage ich mich, wenn ich bete, bitte ich um meine eigenen Wege oder sind die Wege Gottes, die ich erbete? Ich weiß es manchmal nicht. Es ist ja zumindest zur Ehre Gottes gedacht. Ja, was ich wünsche. Oder erbitte. Aber ob es auch Gottes Wege sind, vielleicht denkt, oder will er was anderes? Das ist meine große Frage. Immer wie gerade wieder, wenn so ein neues Jahr anfängt, denke ich, oh, das alte Jahr ist wieder so vergangen, es hat sich nichts getan, es rührt sich nichts, es geht nicht vorwärts, glaubensmäßig und so weiter. Hoffentlich wird das jetzt besser. So sind meine Gedanken. Ne?
Mhm. Ja, das ist gut, sicherlich können wir eines sagen. Der Wille Gottes ist nicht immer das Gegenteil von dem, was wir uns gerne wünschen. Also das erlebe ich ja manchmal auch, dass Menschen so absolut meinen, Kreuzesliebe praktizieren zu müssen, dass sie sich sozusagen von allen Freudenquellen selber irgendwo abschneiden, weil sie meinen, das könnte nicht der Wille Gottes für sie sein. Mhm. Also das stimmt auf keinen Fall. Und das andere Extrem, also der Wille Gottes muss ja immer meinen Wünschen entsprechen, das wäre genauso falsch.
Ja,
okay. Und zwischen diesen beiden Straßengräben bewegt sich das halt. Und sicherlich kann ich sagen, also wenn das, was ich merke, ich wünsche oder sehne, erstens mal doch nichts Sündhaftes ist, sondern wirklich was also Neutrales oder was Gutes, dann könnte es durchaus sein, dass das für den Willen Gottes spricht. Dann müssen wir auch davon ausgehen, der Schöpfer Gott hat mich ja auch so gewollt, hat er diese Sehnsucht in mich hineingelegt. Das macht ja irgendwo auch einen Sinn.
Mhm.
Und es ist ja manchmal auch so, dass die Dinge, die uns, wo er uns auch besondere Begabung geschenkt hat, dass die uns vergleichsweise leicht fallen. Also macht es viel mehr Sinn, dass ich dann auch das, wo ich Freude dran habe, dass ich das auch tue für ihn. Und Ehre Gottes und eigene Freude muss ich ja nicht ausschließen. Sondern ja, gibt es ja auch richtig so Synergieeffekte. Ne?
Mhm.
Und wenn ich jetzt davon ausgehe, der liebe Gott ist ein guter Personalentwickler, der weiß, also in 30, 40 Jahren braucht er jemand, der das und das kann. Also legt er schon mal die Begabung in die Wiege und dann im Laufe der nächsten Jahre schickt er dem die und die Probleme. Und wenn der Mensch dann die Probleme gelöst hat, ist er reif für die eigentliche Aufgabe, die Gott für ihn vorgesehen hat.
Ja, er hat viel Geduld und wir haben sie manchmal nicht.
Das stimmt.
Ja. Nun, wenn man älter ist, hat man es auch nicht mehr so. Da denke ich auch, naja, dann sterbe ich, dann lebe ich dann gar nicht mehr. Ne? Also wenn man jünger ist, hat man ja noch mehr Jahre vor sich. Wenn man älter ist, dann denkt man, oh, so lange lebe ich ja gar nicht mehr.
Das heißt aber nicht, dass man dann geduldiger ist. Also gerade die jungen Leute möchten ja noch am meisten auch die Welt verändern, am meisten bewegen.
Ja, ganz recht. Das auch, ja. Dann danke ich Ihnen. Herr
Also nochmal ganz konkret jetzt Ihren Wunsch. Ich glaube, das ist durchaus ein ganz berechtigter Wunsch, dass Sie sagen, es wäre einfach schön, wenn eines der Kinder eben mit Familie dann und Enkeln dann in die Nähe zieht, dass ich da einfach jemand auch schnell zur Hand habe oder dass ich mich auch noch nützlich machen kann.
Ja, ist dann Gemeinsamkeit da. So ist alles so ist zerstreut. Ja, ja, danke ich Ihnen. Helfen Sie beten.
Gerne.
Vielen Dank für den Anruf.
Ja, bitte.
Ja, Pater Busse, vielleicht noch eine letzte Frage jetzt so an Neujahr. Sind die Zeitungen auch wieder voll von verschiedenen Glücksprognosen? Viele Psychologen versuchen, Glück zu messen und Rezepte für das Glücklichsein anzugeben. Es wird auch gesagt, der Mensch hat es letzten Endes selber in der Hand, wie glücklich er werden kann. Wie passt denn das mit unserem Psalmvers heute überhaupt zusammen?
Gut, sicherlich stimmt es, dass es Menschen gibt, die also wirklich viele Formen von Selbstsabotage üben. Und wenn man das mal den Menschen erschließt, sei es jetzt durch Beratung oder so vielleicht sogar durch Therapie, dass diese Formen von Selbstsabotage überwunden werden, das ist sicherlich etwas, was in der Gestaltungskraft des Menschen liegt. Und dann soll er sich auch dort anstrengen. Und ich habe auch den Eindruck, der liebe Gott selber nimmt auch die Wachstums- und Heilungsgesetze der Seele so wichtig, dass er nicht dann einfach mal schnell ein Wunder wirkt, wenn der Mensch sich selber sabotiert. Also in dem Sinne, aber auch eben in den Grenzen, sind gewisse Ratschläge, wie man einen Weg hin zu einem erfüllten Leben führen kann, eine sinnvolle Geschichte. Aber letzten Endes muss ich auch damit rechnen, dass der liebe Gott Überraschungen für mich bereithält. Und was auch noch eigentlich eine alte Erfahrung ist, in Zeiten des Unglücklichseins oder des Verwirrtseins sollte ich keine Lebensentscheidungen treffen, die eine Korrektur darstellen, sondern sollte ich erstmal mich da ein Stückchen auch durchkämpfen und dann nochmal neu überlegen, lieber Gott, was willst du, dass ich tun soll? Sonst könnte es sein, dass das im Grunde genommen auch eine Form von Resignation ist und das wäre dann auch nicht die Lösung. Gott ist ein Gott der Überraschungen und wenn ich noch, also für mich persönlich ist halt auch der Fall der Mauer in seiner Gewaltlosigkeit ein Wunder, gerade auch wenn ich jetzt das erlebe, wie in Libyen, wie in Ägypten, wie in Syrien dieser Umgestaltungsprozess ja doch auch mit ganz viel Blutvergießen verbunden ist, dann geht mir das nochmal neu auf, ebne deinen Weg vor mir. Ja, dieses, was entspricht eigentlich dem Stil Gottes im Umgang mit uns Menschen, dass wir da vertraut werden und dann können wir ganz persönliche Antworten finden für uns und was ich eben schon auch sagte, wenn wir mit einem erfahrenen geistlichen Begleiter uns austauschen und ihm das nochmal vorlegen, ob das Sinn macht, so in diesem Sinn auch zu beten, zu bitten, zu hoffen, zu sehnen. Ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg.
Die ganzen Umstürze, die Sie eben erwähnt haben, die beginnen auch immer mit der Sehnsucht der Einzelnen, die für Veränderung beten, die sich gemeinsam in kleinen Schritten auf den Weg machen und die Gott auch die Chance geben, dann das Große zu wirken. Das erinnert mich auch nochmal an das schöne Beispiel aus der Sendung heute von Pater Kentenich und Franz Kür, die schon im KZ beschlossen haben, die Familienbewegung zu gründen und ins Leben zu rufen, obwohl sie nicht wussten, ob sie lebend aus dieser Hölle herauskommen. Herzlichen Dank für die vielen guten Ratschläge, die wir heute bekommen haben, auch für die schönen Antworten auf die Fragen unserer Hörer, Pater Busse. Wenn Sie, liebe Hörer, die Sendung noch einmal anhören möchten, dann stellen wir sie heute Nachmittag als Podcast und Download ins Internet unter www.horeb.org und gerne können Sie auch kostenlos wieder eine CD-Aufzeichnung bestellen. Die Telefonnummer für den CD-Dienst ist 08323 9675120 aus Deutschland oder aus dem Ausland 0049 8323 9675120. Mit dem Segen Gottes sind wir in die Sendung gestartet. Nun möchten wir auch mit dem Segen Gottes für das neue Jahr für alle Hörerinnen und Hörer abschließen. Bitte sehr, Pater Busse.
Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter, segne uns und alle Menschen, die wir im Herzen tragen, alle, die vor schwierigen Entscheidungen stehen, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Auf Wiederhören und alles Gute bis zum nächsten Mal wünscht Ihnen Monika Baggett.